Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon ist Christoph Reimann. Hallo. Das war nun wirklich kein gewöhnlicher ESC, der da am vergangenen Samstag in Malmö über die Bühne ging. Das Motto der Veranstaltung war United by Music, aber so sehr war diese Verbundenheit durch die Kraft der Musik nicht unbedingt zu spüren. Besonders im Vorfeld wurde das deutlich. Heftige Kritik gab es an der ausrichtenden European Broadcasting Union, weil sie an der Teilnahme Israels festhielt. Aber das war längst nicht alles. Hier ein paar Stimmen vom und zum ESC 2024.
Ich habe tatsächlich ein bisschen das Gefühl, in die Außenpolitik gewechselt zu sein.
So viele Skandale und Turbulenzen hat es in der Geschichte des Wettbewerbs jedenfalls noch nicht gegeben.
Ja, es ist die zweite Großdemo vor diesem ESC. I am nothing
but the average. Deutschlands Frage beim ESC ist ja seit Jahren, schaffen wir dieses Jahr wenigstens mal nicht das Schlusslicht zu sein?
Eden Golan Israel. Hurricane.
Man merkt schon, dass da eine Spaltung auch durch die scheinbar doch so harmonische Song Contest Gesellschaft durchgeht.
Nur wenige Stunden vor dem Start der Show wurde von der Europäischen Rundfunkunion bekannt gegeben, dass der niederländische Act Joost Klein disqualifiziert wurde.
I broke the code and I broke the trophy. Maybe the trophy can be fixed. Maybe Eurovision needs a little bit of fixing too.
Ja, vielleicht muss der Eurovision Song Contest repariert werden, das hat am Ende Nemo gesagt. Nemo hat den ESC für die Schweiz gewonnen. Und in dieser Streitkultur machen wir Nemos Aussage zur Diskussionsfrage. Muss der ESC nach dieser turbulenten Ausgabe reformiert werden? Zwei Gesprächspartner sind geladen. Zum einen Jan Feddersen, Taz-Autor, Verfasser mehrerer Publikationen zum ESC. Hallo Jan Feddersen, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich, hier sein zu können.
Und für Sie gleich die Gelegenheit für ein Eingangsstatement. Muss der ESC nach Malmö so grundsätzlich reformiert werden?
Der ESC war immer umstritten und zwar immer bei den Ländern, die nicht so besonders gut abschnitten. Der ESC stand immer vor Scherbenhaufen. Und der ESC muss vielleicht überhaupt nicht renoviert werden. Es wird immer da und dort geschraubt. Und es war alles in allem ein ganz großartiger ESC. Und zwar, weil er so viele Verwerfungen mit sich brachte.
Der zweite Gesprächspartner, Manuel Brug, Weltautor und eigentlich ein Mann der Klassik, geht aber auch ganz gerne mal hart mit dem ESC ins Gericht, wenn sich die Gelegenheit bietet. Hallo nach Frankreich, von wo Sie aus zugeschaltet sind.
Hallo, guten Tag. Also ich würde mal sagen, ich habe durchaus ein gutes Verhältnis zu gepflegtem Trash. Ich bewege mich auch gerne sozusagen aus meinen vorgeblichen Höhenflügen der Klassik in die, in Anführungszeichen, Niederungen des Populären, weil das eine infiltriert das andere und das andere kann ohne das eine nicht existieren. Aber ich frage mich einfach, für was wir eigentlich einen ESC. Man kann den witzig, man kann den originell, man kann den als Institution so finden, wie man will. Aber für was brauchen wir den eigentlich? Denn diese Art von Musik, die da gemacht wird, die sehe ich dann eigentlich hinterher oder höre ich hinterher nirgendwo anders mehr. Ich habe das Gefühl, das hat sich inzwischen völlig abgekoppelt von dem, was wir normalerweise an populärer Musik hören. Das ist eine so eine eigene Welt. Da kann man jetzt sagen, okay, witzig, das ist so wie im Aquarium, das gucke ich mir mal an. Aber ich stelle wirklich die provokative Frage, brauchen wir den eigentlich noch?
Provokativer, als wir sie gestellt haben. Wir versuchen das zu klären. Fangen wir mal einfach an. Also die Schweiz hat mit Nemo und dem Song The Code gewonnen. Hören wir da nochmal kurz rein. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my boy, so drink it up, my friend. Tja, also stimmlich durchaus komplex, die Performance, ein waghalsiges Kletterkunststück auf einem Kreisel. War das ein verdienter Sieg?
Also in dem Kontext auf jeden Fall kann ich total mit leben. Erstens, ich bin immer schon froh, wenn da ein Performer steht und es geht ums Singen. ich habe gern nebendran auch noch Feuergarben und tanzende, stampfende Mädel, halbnackte Jungs oder was da eben so aufgeboten wird, Wasserfontänen und so weiter. Im Endeffekt möchte ich singen hören. Und das habe ich gehört. Was mich an dem Lied stört, es ist eben wieder einer dieser typischen Songs, der alle 30 Sekunden komplett seine Stilrichtung ändert, um einfach Aufmerksamkeit zu erzeugen, vor allem bei den Kids, die offenbar länger nicht mehr zu halten sind. Ich habe mich natürlich sehr geehrt gefühlt, wenn du dann plötzlich Königin der Nacht als Jodelnummer ganz kurz angetippt hörst. Alles gut.
Weil sie aus der Klassik kommen, ja.
Natürlich. Was mich an dem Lied vor allem gestört hat, ist, es wird jetzt sozusagen als wieder mal vom ESC auch als das große Ding verkauft, dass da eine non-binäre Person gewonnen hat. Toll, schön, wunderbar. Aber was an dem Lied ist bitte schön non-binär? Also wenn man sich den Text anguckt, ich kann das natürlich auf die Person beziehen, wenn der dann singt, ich komme aus der Hölle. Aber ich finde den Text sowas von neutral und sozusagen möglichst nichts ansprechend, alles offen lassend, wie eben dieser Wettbewerb leider, und das haben wir dieses Jahr auch gesehen im Politischen oder wenn es ums Politische geht und Sonstiges geht. Also, dass man da einerseits auf vereinte Musik macht und auf andererseits dann eben zulässt, dass eine 20-jährige Israelin so mit Hass überschüttet wird und so, dass sie nur noch unter Polizeischutz da rein kann. Wie gesagt, über das Politische reden wir später. Aber das daran sieht man doch irgendwie, dass das Ganze einfach so irgendwie keine Berechtigung hat und vor allem auch nicht funktioniert.
Genau, bleiben wir nochmal kurz bei Nemo. Sie sagten, singen kann Nemo, aber es gehört ja natürlich auch die Performance dazu und ein Kleid war ja nun durchaus auch dabei. Also queer war der Auftritt, würde ich sagen. Jan Feldersen, was sagen Sie?
Ich höre das meines Kollegen Herrn Bruck sehr gerne und möchte unbedingt sagen, dass ich mich auch häufiger in die Niederungen der sogenannten Hochkultur hineinbewege. Also für mich ist eigentlich die Populärkultur die Königsdisziplin aller Kultur überhaupt und will zu Nemo sagen, Nemo hat eigentlich in der Performance, auch in der Liedaussage viel mehr mit einem klassischen französischen Chanson zu tun. Nemo hat eine Geschichte erzählt, mit zeitgenössischen, musikalischen, arrangierten Mitteln. Das haben auch große Komponisten wie Mozart oder große arrangierte Bands wie Queen auch nicht anders gehalten. Und Nemo hat zumal bei den professionellen Jurys mit Abstand gewonnen. Für mich ist Nemo eigentlich absolut chartfähiges Material und zwar von den Galapagos-Inseln über Thailand bis ins Zentrum Europas. Das ist mehr Beyoncé, als wir uns überhaupt auf Anhieb etwas oberflächlich träumen könnten.
Ich würde jetzt gerne nochmal ganz konkret auf einen Beitrag gucken, nämlich Isaac, der für Deutschland angetreten ist. Always on the run, damit ist Isaac auf Platz 12 gelandet, für Deutschland gar nicht so schlecht. Viel Pyro auf der Bühne, aber so richtig gezündet hat es ja dann wohl offenbar doch nicht. Woran lag das?
Der ESC selber ist ein Wettbewerb, der erstmal für den ESC gilt. Wer gewinnt, gewinnt diesen Abend. Das hat für einen Charteinträge, hat es viel zu tun gehabt, aber muss es nicht automatisch haben. Und Nemo ist das eine. Isaac wiederum singt ein Lied, das jetzt nicht bei mir auf der Daily Playlist steht. Aber er hat einen guten Job gemacht. Er sah jetzt nicht aus wie die Ultra-Beauties, die da sonst so aufgeboten wurden. Und der 12. Platz ist verdient. Mit dem kleinen Makel, dass die Jurys ausschließlich oder überwiegend für ihn gestimmt haben. Aber er ist ein freundlicher junger Mann und Deutschland insgesamt merkt man ja auch wieder, was das große Pop-Geschehen anbetrifft der westlichen Welt, ist schon sehr provinziell. Also das heißt, da wagt man sich nichts, also da ist man nicht experimentell. Man schickt im Grunde genommen nicht besondere, neue, überraschende ästhetische Entwürfe hin. Was der Unterschied ist, zum Beispiel zur durchaus politisch problematischen Iren oder auch, sagen wir, einfach schlicht zum Sieger Nemo.
Aber das sind doch jetzt zwei konträre Positionen. Also Jan Feldersen, Sie sagen, stach nicht wirklich heraus, er war nicht experimentell, das ist das, was man so kennt und immer hört. Und Manuel Brug, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagten Sie eingangs, naja, der ESC ist so losgelöst von dem, was eigentlich die ganze Zeit im Radio zum Beispiel zu hören ist. Sie müssen doch eigentlich Manuel Brug dann mit Isaac zufrieden gewesen sein.
Naja, sagen wir es mal so. Natürlich erwarte ich mir auch vom ESC, dass da jetzt nicht nur sozusagen die Radiomucke 1:1 wiedergegeben wird. In einem Wettbewerb darf es ja durchaus auch mal ein bisschen schräger, ein bisschen bunter zugehen. Und dann kommt eben, wenn wir Glück haben, aber es passiert halt offenbar wirklich nur alle 50 Jahre sowas wie ABBA raus. Das wird sich auch sicher nicht mehr wiederholen lassen. Muss ja auch gar nicht. Es kann ja auch sozusagen ein bisschen kleiner weitergehen. Man sieht natürlich bei Nemo, dass auch da das, was im Augenblick so angesagt ist, zusammengesampelt worden ist, aber eben auf eine durchaus originelle Art. Und da kommt, da gebe ich Jan Feddersen total recht, eben auch noch eine Performance. Man kann sich jetzt über die Kostümauswahl streiten. Die fand ich jetzt nicht so wahnsinnig aufregend, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da sozusagen noch mehr drin ist. Bei dem deutschen Beitrag, den ich am Anfang furchtbar kritisiert habe, da habe ich mich dann irgendwie doch inzwischen dran gewöhnt gehabt. Da störte mich dann eben doch das arg durchschnittliche Erscheinungsbild. Ein Song, der eben so ein bisschen männlich auf Adele mit kippender Stimme daherkommt, Ballade, das kennen wir alles. Also sagen wir es mal so. Der eine ist konventionell, aber bemüht sich darum, irgendetwas Neues zu versuchen und hat eine originelle Appearance. Und der andere ist eben konventionell, aber diesmal wenigstens immerhin nicht zum Fremdschämen. Und deshalb ist der 12. Platz, finde ich, dann eben doch verdient. Offenbar hat er den Jurys besser gefallen. Jan Feddersen sprach das auch schon an, das stimmt. Aber sozusagen das Publikum hat ihn eben zumindest auch so gelten lassen, dass wir diesmal mit dem Mittelfeld ja schon ganz happy sein können.
Ja, ich will das nochmal anfügen, lieber Herr Brug. Sehr, sehr geschätzter Kollege, auch Mozart lebte in seiner Zeit und hat natürlich auch gesampelt und hat trotzdem Mozartoides hervorgebracht. Also es gilt für jeden, insofern ist es kein richtiges Kriterium. Der ESC hat ein Geheimnis, das in der Regel außen vor gelassen wird. Man muss an dem Abend, also von den 6, jetzt 5, nach der Disqualifikation des Niederländers, 25 Lieder oder Acts, wie man es sagt, da sind ungefähr 12, 13 davon auf einem produktionell ähnlich hohen Niveau. Wer gewinnt also? Das sind in der Regel die Acts, deren Träger und Trägerin genau an diesem einen Abend in der Sekunde das Momentum an ihrer Seite haben und das Publikum spürt das. Also das heißt, dieses Ergriffene, dieses Selbstbloßgestellte auf der Bühne. Und ich würde sagen, dieses Momentum kann auf jeden Fall aus meiner Perspektive Nemo zugesprochen werden. Und auch der deutsche Isaac war eigentlich so gut wie in den ganzen Proben die Tage zuvor nicht. Das heißt, die haben die Chance genutzt, andere, sagen wir mal so, starben einen frömmlerischen, seltsam verkniffenen Bühnentod und bekamen auch in der Regel nicht so viele Punkte.
Machen wir weiter. Gucken wir auf den Titel aus Israel. Da musste Eden Golan ihren Text ändern, ihren Song ändern, denn in der Ursprungsversion hieß der Song October Rain. Es ging um das Hamas-Massaker. Das war der EBU zu politisch. Sie trat dann in einer neuen Fassung des Songs mit dem Namen Hurricane an. Und das eben auch nach wirklich heftigem Protest im Vorfeld. Die EBU hat festgehalten an ihrer Teilnahme. Aber bleiben wir erstmal bei diesem Eingriff in diesen Song. Wie ist dieser Eingriff der EBU zu bewerten?
Die EBU betrat und betritt weiterhin sehr dünnes Eis. Die EBU ist aber für mich, also seit diesem ESC in Malmö, mit die klügste, politisch sensibelste Großinstitution, man könnte fast sagen global, denn sie behauptet, ein wenig scheinnaiv, aber das muss sie behaupten, nicht politisch zu sein. Das heißt, die EBU sagt, wir inkludieren nur und wir schließen gar nichts aus. Das heißt, damit waren die anderen eigentlich in Not. Also so Performer aus Griechenland, aus Irland, Die EBU exkludiert nicht und es gibt hier keinen Verhandlungsspielraum für irgendwelche antijüdischen, aus meinem Empfinden, oder antisemitischen Ausschlüsse, aus welchen politischen Erwägungen auch immer. Der Punkt war, die EBU blieb hier stabil und das war eigentlich zivilisatorisch an diesem Abend das kostbarste Ergebnis. Und die Israelin selber hat grandios gesungen. Also sie ist für mich die Heldin des Abends gewesen. Man muss es erstmal aushalten gegen so viel üble Unterstellung. Also sauber zu performen, das hat sie gemacht und hat ja auch fast das große Televoting, die europäische Volksabstimmung, gewonnen.
Manuel Brug, was sagen Sie dazu? Versteckt sich die EBU hinter der Aussage, unpolitisch zu sein? Also Jan Feddersen hat es eben schon ein bisschen durchklingen lassen, hat es aber als kluge Strategie gewertet.
Ja, also sagen wir so, im Prinzip verstehe ich, was er meint, und ich verstehe auch, was die EBU versucht. Ich finde es dann halt nur ein bisschen verlogen, wenn dann umgekehrt eben solche Teilnehmeräußerungen wie etwa von der Griechin oder eben von der Irländerin, sei es bei den Flaggen nicht mitzumarschieren, sei irgendwie sich was über den Kopf zu ziehen oder irgendwie zu erzählen, sie hätte geheult, als sie erfahren hätte, dass Israel weitergekommen ist. Also, dass sowas ungeahndet bleibt, während umgekehrt, auch wenn wir jetzt noch nicht wirklich genau wissen, was da passiert ist, zwischen dem Niederländer und der Kamerafrau, da wundere ich mich dann schon, dass es einerseits, gut, das ist wieder sehr skandinavisch, einen Verhaltenskodex gibt, wie man sozusagen hinter den Kulissen arbeitsmäßig umgeht, aber wie man dann meinungsmäßig eben doch jemand bloßstellt. Und so schlimm ich es fand, dass da wirklich eine junge Popsängerin, die alles gibt, die überhaupt nichts dafür kann, was ihre Regierung, von der ich nicht weiß, ob sie zu der steht oder nicht, aber wir wissen nun, in Israel ist die Lage selber sehr zerrissen, dass die sozusagen verantwortlich gemacht wird für Regierungsdinge, wenn man es überhaupt so nennen möchte, und dann nicht einfach sagt, hier schweigen wir jetzt mal vor der Tür, hier geht es jetzt wirklich nur ums Singen. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Umgekehrt fand ich es wunderbar, dann zu sehen, dass ein europäisches Publikum sich dann eben doch vereint und der eben die entsprechenden Punktzahlen gibt, die sie von den Jurys anfangs nicht bekommen hat. Und ich bin mir aber umgekehrt auch sicher, das ist nicht nur Solidarität, sondern das ist auch, und das haben wir über die letzten Jahrzehnte ja immer wieder gemerkt, die Israelis sind einfach eine tolle Musik und eine tolle Schlagernation. Also insofern hat mich das gefreut, dass den Israelis dann im Endeffekt doch das zugestanden worden ist, was ihnen gebührt hat.
Naja, mit Schlager, mit diesem Begriff kommen wir einfach nicht weiter. Also das Israel ist tatsächlich nach Schweden, in Teilen auch Italien, also die größte Pop-Produktionsstätte, also mit großen Anteilen am Bruttosozialprodukt in der Eurovision-Zone. Also da weiß man schon, was man tut. Was mich am meisten erstaunt hat, ist aber das Verhalten etlicher anderer Eurovisionsteilnehmer. Das war eigentlich ein erheblicher Bruch aller Konventionen, die mitmenschlich, kollegial, künstlerisch beim ESC und auch in anderen kulturellen Kontexten eigentlich bislang gegolten haben. Und ich hatte plötzlich so Fantasien, hätte ich Kinder und wären das meine Kinder oder Enkel, also da müsste ich mir doch irgendwie schärfere Strafen überlegen. Ich bin sonst wirklich gegen Gewalt, aber
was meinen Sie konkret? Welche Verhaltensweisen?
Also, dass der Holländer sich denn da die Fahne über den Kopf zieht bei der Pressekonferenz nach dem zweiten Semifinale und nachgerade patzig, mobbend, dissend gegen seine neben ihm sitzende Künstlerkollegin aus Israel wird, dass er sie im Prinzip angeherrscht hat, wie so ein Dominator. Also da denke ich mir, die sind mit verpesteten Gefühlen aus ihren Heimaten angereist nach Schweden und sie wussten nicht, was sie tun. Aber das war ungehörig in jeder Hinsicht und das muss keine Konsequenzen haben. Das regelt schon der ESC in seiner ganzen Dynamik Jahr für Jahr selbst. Aber das war ein erschreckendes Bild für diese Künstler selbst und letztendlich hat es Eden Golan aus Israel nicht geschadet.
Letzte Frage zu diesem Thema. Wie ist denn der Abend verlaufen vor dieser Problematik? Also konnte die Politik draußen bleiben? Denn in den Moderationen von Thorsten Schorn kam es nicht unbedingt vor. Es wurde höchstens gestreift. Es wurde aber mal gebuht. Es gab dieses durchaus politische Voting. So kann man es auch interpretieren. Kann da die EBU froh sein, so wie es war?
Naja. im Endeffekt glaube ich dann schon, und ich meine, wir müssen uns ja auch nochmal klar machen, sowohl an dem Abend als auch schon davor haben ja nun auch vor der Halle riesige Proteste stattgefunden. Die Israelin konnte nur mit Helikopter in die Halle gebracht werden, so stark waren die Proteste. Dafür kann die IBU nichts, dass nun ausgerechnet Malmö bzw. Schweden bzw. offenbar im Augenblick die skandinavischen Länder doch, was Antisemitismus angeht, und das doch leider eine nicht sehr rühmliche Rolle einnehmen. Das hat sich natürlich dann da nochmal verstärkt. Dagegen können sie nichts machen, aber dass man das so völlig überhaupt nicht thematisiert und überhaupt nicht sozusagen innen wieder Friede, Freude, Eierkuchen macht und dass draußen nur sozusagen die Revolte brennt, das fand ich schon auch ein bisschen merkwürdig. Auch gerade was die Kommentatoren angeht. Auch Barbara Schöneberger hat ja nichts darüber erwähnt.
Wie kann es nun, wenn wir in die Zukunft blicken, weitergehen? Also Jan Feddersen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie sagten, naja, die Eigendynamik des ESC wird es schon richten.
Es geht weiter. Also es haben sich ja jetzt schon 2 Dutzend Länder wieder fürs nächste Jahr, an welchem Ort auch immer, in der Schweiz angemeldet. Und dann wird man sehen, wie aufgeheizt die Stimmung dann wird. Ehrlich gesagt auch an welchem Thema. Und was Deutschland anbetrifft, wünsche ich mir, dass die ARD von dem sehr bräsigen, spießigen Gebot runterkommt, dass man das Politische nicht kommentiert. Das kann also, als ob da plötzlich aus der Unterhaltungsabteilung das Politische vollkommen verschwunden ist. Also da ist man fast verkniffen, verklemmt. Also das war beinahe ein Ärgernis.
Manuel Brug.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde das kleinkariert, weil sozusagen man soll doch stolz drauf sein, dass der ESC doch dies Jahr diese Dynamiken entfesselt hat. Über die einzelnen Ergebnisse und Taten kann man reden. Aber ich fand das doch interessant, dass man eben sieht, da bemüht sich die IBU, da bemühen sich auch Kommentatoren ganz bewusst sozusagen alles in bunten Regenbogenfarben, wie die das gerne hätten. Und plötzlich kriegen diese Pop-Acts, kriegt plötzlich dieser so fröhliche, wie gesagt, man kann ihn überflüssig finden, man kann ihn nicht überflüssig finden, ESC, eine Bedeutung, wo plötzlich ganz Europa im Rahmen oder im Namen der Kunst sich plötzlich gegenübersteht. Und mit all den Dynamiken auch gerade hinter den Kulissen. Ich fand das total spannend, das zu erleben. Und das wäre für mich wirklich auch der Grund, dass ich sage, okay, macht bitte weiter. Es gibt da offenbar eine Plattform, wo Dinge ausgetragen werden, die mit der großen Politik nichts zu tun haben, aber die vielleicht in diesem Mikrokosmos politischer sind, als wenn auf irgendwelchen großen EU-Konferenzen irgendetwas meistens nicht entschieden wird.
Am Ende liegen sie beide also gar nicht so weit auseinander.
Hat die Dynamik dieses Jahr vielleicht verursacht.
Ich frage mich seit Jahrzehnten, Herr Brug, ob eigentlich hätte es einen sinfonischen Wettbewerb gegeben, also jetzt nur mal so komplett Sci-Fi-fiktiv, vor etlichen 100 Jahren, ob eigentlich die kleine Nachtmusik bei einem uns fantasierten ESC gewonnen hätte. Mein Votum wäre nur, wenn genau dieses Stück auf Malta gebucht worden wäre und dann hätte es vielleicht zum 2. Platz gereicht.
Ich glaube, wahrscheinlich hätte beim ESC vor 200 Jahren Ian Wellingtons Sieg von Beethoven gewonnen. Da sind Kanonen als Act dabei. Das schlägt dann immer noch sozusagen ein paar Geigen.
Sensationell. Ganz toll.
Wir kommen schon zum Ende dieser Streitkultur und das ist der Moment, bei dem es darum geht, auch ein bisschen nachzudenken über die ausgetauschten Argumente. Also Jan Feddersen, Manuel Brug hat jetzt doch ein besseres Haar am ESC gelassen, als ich dachte. Können Sie seinen Argumenten etwas abgewinnen?
Warum müssen wir uns versöhnen? Ich schätze doch den Herrn Brug in aller Differenz ohnehin. Aber es ist, also wenn nur meine Meinung gelte, dann würde ich ja vor mir selbst einschlafen. Nein, ich wünsche Differenz und ich schätze mal, da ist Herr Brug mit mir einig. Wir können uns doch austauschen und einfach sagen, nee, da verstehen wir uns nicht. Und in Deutschland gibt es immer diese Neigung, oh, wir müssen jetzt in Harmonie. Nee, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, wir streiten uns weiter und das ist auch gut so.
Herr Brug, hat sich Jan Feddersen vielleicht von den Niederungen des ESC überzeugen können?
Ich brauche eigentlich Jan Feddersen, den ich wiederum auch schätze, weil er ja auch immer sozusagen einen doch eigenwilligen und eben aber so kenntnisreichen Blick auf sozusagen all diese schillernden Dinge wirft. Mit dem muss ich nicht einig sein. Im Gegenteil, je uneiniger ich mit ihm bin, desto mehr muss ich ja auch über meine Argumente nachdenken. Also insofern kann ich nur sagen, alles gut so. Und ich muss ja sagen, ich fand es ja auch schon wieder lustig, das hatte ich auch so noch nicht erlebt, dass Nemo bereits quasi sozusagen in Erwartung eines Sieges sozusagen bereits eine Version mit Sinfonieorchester seines Stückes vorgelegt hat, wo er im nachgeschneiderten Kostüm von Céline Dion, die 1988 für die Schweiz zuletzt gewonnen hat, aufgetreten ist. Also da ist eine gehörige Portion Selbstironie, aber auch eine gehörige Portion Mut und Professionalität dabei. Also wenn es so weitergeht, dann gerne.
Das war die Streitkultur im Deutschlandfunk. Wir haben über den ESC gesprochen, um Probleme und mögliche Veränderungen. Zu Gast waren die Journalisten Jan Feddersen und Manuel Brug. Vielen Dank an Sie beide.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Mein Name ist Christoph Reimann. Diese Sendung können Sie nachhören in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App. Vielen Dank fürs Zuhören.